Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat Gläubigerschutz bei einem US-Gericht beantragt. Was bedeutet das für die Gläubiger bzw. für den Anleihemarkt? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Schrader. Schönen guten Tag, Herr Schrader.
Hallo, Herr Kerscher.
Meine Eingangsfrage will ich ganz schlank zu Ihnen durchreichen. Was bedeutet das denn für den Anleihemarkt?
Evergrande ist mit Ende letztes Geschäftsjahr über 300 Milliarden Kreditverbindlichkeiten einer der ganz, ganz großen Schuldner, die es weltweit im Unternehmensbereich gibt. Und es gibt da einen gewissen Unterschied. Ich finde es spannend zu betrachten im Anleihenbereich, wenn man sich die beliebt gewordenen ETFs anschaut, Passivinvestments, die ja oft kapitalgewichtet Indizes abbilden. Und im Anleihenbereich ist besonders offenkundig, wie unschlau das sein kann, weil im Anleihenbereich wirklich die Größe des Schuldners über das Gewicht im Index entscheidet. Das heißt, wer am meisten Kredit hat, kriegt den größten Indexanteil. Und das ist ein Appell für aktives Investieren. Bei aktiven Investoren glaube ich, dass im Anleihenbereich Evergrande keine große Rolle mehr spielt, weil die Probleme inzwischen seit 2 Jahren mindestens bekannt sind. Also das Verhältnis von Umsatz zu Kreditverbindlichkeiten, fast 5-mal so viel Kreditverbindlichkeiten wie Umsatz als ursprünglich Immobilienentwickler mit, man möge es sich vor Augen halten, 1 Million Wohnungen im Bau. Also die Dimension finde ich immer wichtig, sich vor Augen zu halten, wenn man so aus Deutschland kommt. Da hängt also eine ganze Menge dran. Im Anleihenbereich glaube ich, dass aktive Manager nicht mehr betroffen sein werden. Die werden die Position längst abgestoßen haben. Und natürlich haben die Anleihen auch massiv im Kurs verloren. Das heißt, die über Anleihen öffentlich verbrieften Kredite, die sind natürlich schon erheblich wertgemindert durch die letzten 2 Jahre Stress.
Sie sagten, es ist eigentlich eine Krise, die seit 2 Jahren schon andauert, ist eigentlich bekannt. Trotzdem spitzt sie sich immer weiter zu. Und ich sag mal, der Gläubigerschutz ist bei einem US-Gericht ist jetzt nochmal eine neue Stufe. Könnte es sein, dass sich diese Immobilienkrise zu einer globalen Finanzkrise auswachsen könnte?
Also in der Theorie auf jeden Fall, weil das halt ein sehr großer Schuldner ist. Ich hatte da vor 1,5 Jahren deutlich mehr Sorge, weil da das ganze Momentum an den Finanzmärkten noch anders war. Alles war positiv, alle hatten eine rosa Brille auf und so weiter. Jetzt glaube ich, dass dieser Überraschungseffekt durch den de facto Ausfall dieses Defaults, dass der ist ja nicht mehr da. Also es ist ja jetzt wirklich keiner mehr überrascht. Und auch dieses, sag mal, geregelte Insolvenzverfahren in den USA zu beantragen, hat ja einen sehr viel konstruktiveren Ansatz im Grunde genommen. Will seine Ruhe haben, um die Restrukturierung geordnet vollziehen zu können, mit einer Fortführungsprognose. Also das ist dort ein bisschen anders, als man das, glaube ich, als Deutscher hier kennt und wahrnimmt. Aber aufgrund der schieren Größe kann es natürlich immer passieren. Und das ist ganz oft der Trigger gewesen für große Krisen, dass irgendjemand von den Gläubigern zu viel in den Büchern hatte, was dann ausfällt, was deren Bilanz dann zum Kippen bringt. Und das sind dann die wirklich systemrelevanten Player. Ich glaube nicht, dass im Moment noch jemand Kreditverbindlichkeiten oder Forderungen in den Büchern hat gegenüber Evergrande, die eigentlich gefährlich sein können, weil das alles so einen langen Vorlauf hatte. Also wenn, dann wäre vor 1,5 Jahren was eskaliert.
Nun ist ja Evergrande ein Unternehmen mit eigenem Management, aber natürlich unter starkem staatlichen Einfluss. Ist es nicht auch ein Ausdruck dafür, dass das Erfolgsmodell China derzeit doch sehr, sehr stark ins Wanken gekommen ist? Es gibt ein Wirtschaftswachstum von 0,8%. Für chinesische Verhältnisse ist das ja quasi nix.
Genau, und das ist die viel größere Gefahr. Also nicht die Gefahr aus den Kreditverbindlichkeiten, weil man Schuldner ist und irgendeine Bilanz verhagelt, sondern die Wichtigkeit des Immobiliensektors in China, also für die Wirtschaftsentwicklung, ist ganz massiv. Und was man auch wirklich nicht unterschätzen darf, und das ist auch eine Folge, die sicherlich schon anhält und zu diesen schlechten Wirtschaftswachstumsraten beiträgt. Also da hole ich tatsächlich kurz aus. Es gibt in China mehr Männer als Frauen. Und es ist wirklich tatsächlich, das ist jetzt auch nicht diskriminierend oder so, das ist wirklich an der Tagesordnung in China, dass im Ehebewerbungsverfahren die Frauen voraussetzen, dass man qualifiziert ist, gutes Geld verdient und Immobilien hat. Auch ein paar Aktien, aber Immobilien sind mit fast 70% des Privatvermögens der Chinesen extrem wichtig. Also das hat auch sozialen unheimlich hohen Stellenwert. Und dadurch ist dieser Immobilienboom in China getrieben worden, ganz massiv und eben durch großzügige Kreditvergaben. China hat ja eine sehr hohe Leerstandsrate. Also wahrscheinlich haben viele von unseren Zuschauern schon die Bilder gesehen aus China, wo Millionenstädte wirklich leer stehen. Da sind ganze Städte gebaut, obwohl da niemand wohnt. Und das hat viel mit diesem, ich nenne es mal Sozialvertrag zu tun, dass vorausgesetzt wird, dass man die Grundbuchauszüge dabei hat, quasi im qualifizierten Ehebewerbungsgespräch. Und das ist übrigens durch alle Sozialschichten hindurch so, ne? Und jetzt ist es so, stellen Sie sich mal vor, Sie haben 70% Ihres Vermögens in Immobilien und 1 Million Immobilien sind im Bau gerade und Sie haben Anzahlungen gemacht, Sie haben Vorschüsse gezahlt, das ist so ein bisschen wie in Deutschland auch, in Deutschland die MABV so, dass man Raten zahlt. Und dann kriegt der bauen soll, auf einmal Probleme. Und dann geht der Immobilienmarkt in den Wert zurück, also 10-20% Wertrückgang im Wohnimmobilienbereich hat man in China ja schon gesehen. Und das ist die wahre Gefahr. Das eine ist so ein Phänomen, wie man es nach 89 in Japan erlebt hat, wo ja der Immobilienmarkt implodiert ist und die Menschen sich über eine sehr lange Zeit überschuldet gefühlt haben, weil sie die hohen Kredite auf die Immobilien hatten, die haben einen Wert verloren, dadurch fühlten sie sich überschuldet und das schlägt brutal auf den Konsum durch. Wenn man sich überschuldet fühlt, will man tilgen, dann gibt man kein Geld aus. Und das ist eine wahre Gefahr für China und hat sicherlich auch schon viel Einfluss auf die schlechten Wachstumsraten der Wirtschaft.
Neben dem Immobiliensektor, der wirklich eine ganz, ganz große Rolle auch bei dem Wirtschaftswachstum Chinas spielt, ist es ja auch so, ich sag mal, dass das Erfolgsmodell Chinas ja auf, wie soll man es formulieren, auf Copy and Paste beruht, wenn man so will, sich woanders etwas anzusehen, was gut funktioniert und es selber dann irgendwie billiger oder vielleicht sogar auch besser zu machen. Ist das so?
Ja, ganz, ganz genau. Also das Modell in der breiten Bevölkerung basiert vor allem auf Erfolg. Das ist ganz wichtig, ne? Das Medianvermögen in China ist etwas höher als das in Deutschland. Und deswegen ist der Konsum gut gewesen und da wurde viel, viel hingearbeitet wirtschaftspolitisch in China. Und das ist gefährdet. Und das andere ist natürlich industriell, man konnte das bisher immer recht steuern. Das eine ist über die Kreditvergaben, die ja wirklich sehr unmittelbar von der Regierung gesteuert werden können über das Bankensystem und dadurch Wirtschaftsimpulse setzen. Und das andere ist natürlich auch diese aggressive Vorgehensweise in der Industriespionage. Also wenn ich das kurz erzählen kann, in China ist es wirklich, ich habe vor 8 Jahren von einem Sicherheitsexperten, also der Regierung berät und so weiter, in einem Vortrag ganz transparent dargestellt bekommen, wie das in China läuft, und zwar schon lange. Also das eine, das ist das, was alle kennen, ist ja, man bekommt Zugang zu diesen rund 1,4 Milliarden Menschen als Kundenbasis, wenn man bestimmte Forschung und Entwicklungstätigkeiten in China ansiedelt und eine entsprechende Anzahl von Ingenieuren in den Top-Positionen engagiert und so weiter. Das ist das eine, da haben wahrscheinlich schon viele von gehört, wie man sich dann eben schrittweise das Wissen ins Land geholt hat. Aber es ist tatsächlich auch historisch relativ dreist so gemacht worden, dass Abwägungen stattgefunden haben. Kostet das effektive Klauen von Know-how beispielsweise 300 Millionen US-Dollar oder Euro, dann hat man Teams dafür aufgestellt in der Industriespionage, sich das Wissen anzueignen, wenn im Vergleich dazu die eigene neue Entwicklung 500 Millionen gekostet hat. Also diese sehr, sag mal, unüblich für die westliche Welt Vorgehensweise ist eigentlich bekannt. Wie gesagt, ich habe vor 8 Jahren dazu einen Vortrag gehört, der sehr dezidiert das dargestellt hat. Und das ist natürlich geopolitisch im Moment auch unter Beschuss durch die USA, aber auch, wir kriegen es ja auch in Deutschland mit, dass man da restriktiver wird und genauer hinschaut. Also von daher hat China von mehreren Seiten großen Druck, also von innen quasi, weil das Konsumverhalten massiv gestört ist und der so wichtige Immobilienbereich gestört ist. Und tatsächlich auch außenpolitisch und wirtschaftspolitisch müssen sie aufpassen, weil das jetzt nicht mehr so leicht toleriert wird.